Heute erfahrt ihr, wie Elefanten milden Kaffee servieren,
was Bürgersteig-Juweliere so können
und wo man in Deutschland unter weiß-blauem Himmel irre Erlebnisse zwischen 600 und 8051 Meter Meereshöhe entdecken kann.
Das alles jetzt im Emons Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss.
Ja, hallo zusammen, hier sind wieder Mats,
Steffi
und die Astrid.
Ihr hört eine weitere Podcast-Folge zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag, und heute mit in unserer virtuellen Runde Astrid Süßmuth und ihr Buch 111 Orte im Werdenfelser Land, die man gesehen haben muss.
Dazu gibt es dieses Mal 111 Orte in Lissabon, die man gesehen haben muss, und 111 Dinge über Elefanten, die man wissen muss. Wir treten wie immer in drei verschiedenen Kategorien an, mit Lieblings, mit Mutti und lecker. Bleibt auf jeden Fall dran, denn zum Schluss gibt es auch noch eine Verlosung, also erst die Entscheidung und dann die Verlosung der drei Bücher.
Also ganz kurz vorweg, Astrid, wo zum Höllental ist das Werdenfelser Land?
Das Werdenfelser Land liegt ganz im Süden von Bayern unter der Zugspitze rund um Garmisch-Partenkirchen.
Ja, man hört es auch so ein bisschen, das Bayerische.
Also ich kann halt auch noch mehrere Dialekte reden, aber jetzt rede ich mal lieber so, dass vielleicht auch die Nicht-Bayern mich verstehen können.
Gut, das ist nett. Ich als Rheinländer komme dann auch noch mit.
Astrid, du bist ja Heilpraktikerin, Ingenieurin und Wanderführerin. Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, das geht einfach darum, die Heimat vorzustellen. Es ist auch das Stichwort sanfter Tourismus. Was ist zu entdecken? Was ist spannend an der Heimat? Wo sind nicht die Menschenmassen, die alles niedertrampeln? Und was ist es wirklich wert, entdeckt zu werden? Ein bisschen hinausgehen in die Berge, die Besonderheiten von Bayern weit ab der typischen Klischees von Laptop und Lederhosen entdecken, ja, und zum Sehen, was bei uns eigentlich so irre, erstaunlich und entdeckenswert ist.
Ich wollte eigentlich die 111 tödlichen Pflanzen nehmen, aber da wir hier ja eine Kräuterheilkundlerin und jemanden, der voll Ahnung hat von Kräutern, habe ich mich nicht getraut. Und vielleicht kann ich ja noch den einen oder anderen Tipp abgreifen. Ich werde das Buch auf jeden Fall in einem der nächsten Podcaste da nehmen. Stattdessen habe ich mich für 111 Dinge über Elefanten, die man wissen muss, entschieden. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, ich bin ein großer Fan von Kindesbeinen an von Dumbo gewesen. Ich fand Dumbo immer toll.
Nee, furchtbar, da muss ich immer so weinen, wenn der Dumbo von seiner Mama weg muss. Oder die Mama vom Dumbo. Das ist ganz furchtbar.
Ja, aber das ist ja ganz typisch Disney.
Also so ähnlich wie bei Bambi, oder?
Ja, genau. Das ist immer ganz wichtig. Und dann, nur so kann es dann ja wirklich schön werden nachher.
Das stimmt.
Aber ich gebe dir recht, das ist am Anfang nicht schön. Ich fand es bei Bambi aber schlimmer.
Ja, stimmt.
Gut, also das war der eine Grund. Und der andere ist, und das fand ich total schön, ich habe nämlich gelernt, und zwar relativ am Anfang, dass wäre ich ein Elefantenbaby, wäre ich stark untergewichtig. Und das finde ich sehr sympathisch.
Alles klar, du untergewichtiges Elefantenbaby.
Ja.
Ich habe mir dieses Mal Lissabon rausgesucht, weil ich war schon zweimal dort und fand die Stadt unglaublich faszinierend. Das erste Mal war ich nach der Expo dort, weil ich bin ja eigentlich Architektin und fand es sehr spannend, mir das anzuschauen. Und das zweite ist einfach die Lage am Tejo und gleichzeitig ganz in der Nähe vom Atlantik. Super schön, das Essen faszinierend. Ich glaube, dass ich damit wirklich mir eine gute Stadt ausgesucht habe, um gegen Elefanten und Werdenfelser Land antreten zu können.
Übrigens gibt es auch eine hochinteressante Verbindung zwischen Lissabon und dem Werdenfelser Land. Es war dieses große Erdbeben damals in Lissabon, wo die Stadt auch gebrannt hat. Und da haben einige Bergseen hier in den Alpen gebrodelt. Unter anderem der Aachensee. Also das weiß man aus Aufzeichnungen. Der Aachensee war es zum Beispiel und auch der Eibsee bei uns. Direkt im Werdenfelser Land unter der Zugspitze. Also offensichtlich sind da tektonische Verbindungen irgendeiner Art und die Erschütterungen haben dieses Wasser eben zum Brodeln gebracht.
Habt ihr auch Elefanten im Werdenfelser Land? Dann hätten wir alles zusammen.
Nein, leider nicht. Also höchstens mal ein Zirkus, der vorbeikommt, aber nicht mal Hannibal war da. Deswegen haben wir auch noch so viele Blumen. Übrigens auch tödlicher, weil die sind von den Elefanten nicht zertrampelt worden.
Und wieder was gelernt. Und wir haben noch nicht mal angefangen. Also, dann lass uns mal loslegen hier mit unserer ersten Rubrik.
Lieblings.
Okay, Astrid, du bist der Gast, du darfst natürlich anfangen. Was ist dein Lieblings, was auch immer, im Werdenfelser Land?
Also mein Lieblingsort im Werdenfelser Land ist der Sojankessel. Also Sojan heißt immer irgendwas mit Seen dabei. Und in dem Sojankessel, das ist so auf 1600 Metern im Karwendelgebirge, da liegen zwei Seen in einem total malerischen Felsenkessel, wo in der Nacht noch der Mond reinscheint und abends ganz lang die Sonne. Das war einer der Lieblingsplätze vom Ludwig II. Der hat da tatsächlich ein Wikingerboot rauftragen lassen mit rotem Segel, auf dem er da auf diesen Bergseen gefahren ist. Zu seinem Geburtstag sind dann oben rundherum auf den Bergspitzen Feuerwerke abgebrannt. Es war wirklich ein Boot mit etwa 12 Metern Länge, das da raufgetragen wurde. Und da hat er sich eine Hütte hingebaut. Das sind die heutigen Sojernhäuser, auf denen man auch übernachten kann. Das ist, Anmarsch ist so etwa 4 bis 5 Stunden. Man muss ja immer schauen und hier und da. Und man ist dann völlig von der Welt weg in diesen irren Felsenumgebung, diese weißen Wände, wo sich spiegeln am Ort in diesen Seen. Also es ist... Es ist so voll romantisch, ja. Also weiß man, warum dieser Märchenkönig das sein hat wollen. Und einen Ort gibt's auf der Terrasse von den Sojenhäusern, von der Alpenvereinshütte. Da kann man durch die Berge durchschauen zum Starnberger See, an dem ich wohne. Also von ganz weit weg in den Bergen nach Hause schauen und dort übernachten können in dieser wildromantischen Einsamkeit. Es ist wirklich nichts los da oben. Es sind auch relativ wenig Leute, weil einfach der Anmarsch so weit ist. Und da kann man durchschnaufen und sich fühlen so ein bisschen wie der Märchenkönig.
Unglaublich. Das wird ganz hart, ja, ich glaube auch. Ich will nicht sagen, du kriegst jetzt gleich die Trophäe, aber du hast jetzt schon die Sehnsucht geweckt, dass man da auf jeden Fall mal hin will.
Also wenn du sagst, krass, Anwanderung 4-5 Stunden, ist das jetzt für so einen Bayern ein Spaziergang oder muss man da jetzt schon wirklich fit für sein, um da hinzukommen?
Also aus dem Stand raus würde ich es nicht machen. Wenn man vorher ein bisschen schon gewandert ist, ist es okay. Es gibt einen leichten Weg. Da kann man über eine Forststraße, eine Fahrstraße gehen. Es gibt daneben den sogenannten Lakaiensteig. Das ist aber was Spannendes. Und zwar ist es der Zugang für die Lakaien vom Ludwig II., weil die sind mit ihm mit der Kutsche gekommen und es musste ja als Essen gebracht werden und die Badewanne und was auch immer. Und am Ende von der Kutschenstrecke, wenn der König dann zu Fuß gegangen ist, der Ludwig war übrigens ein großer Bergsteiger in seinen jungen Jahren, bevor er so unglaublich unsportlich geworden ist. Aber er ging immer sehr gerne selber zu Fuß, ist da eben selber auch raufgegangen. Und die Lakaien mussten aber vor dem König da sein, um schon das Essen herzurichten. Ja? Und deswegen gibt es den schnellen Lakaiensteig, der hat Leitern drin und Tritte drin, der ist ziemlich ausgesetzt, aber man kommt viel schneller rauf als auf dem bequemen Forstwegerl.
Wahnsinn, jetzt muss ich weitermachen, oder? Es wird hart.
Ich fand, was ich total lustig fand, wo du es gerade erzählt hast, fällt es mir wieder ein. Ich habe mal ein Buch gelesen über Gewächshäuser. Und da hat wohl König Ludwig auch in München eins gebaut, wo er diese ganzen Schiffe wohl auch drin hatte mit einem künstlichen Wasserfall. Und ich dachte mir, also eigentlich ist es total schade, dass es solche Typen heute nicht mehr gibt.
Es ist irre, dieses Gewächshaus. Es gibt nur ein einziges Bild davon. Das war ein Glashaus auf der Residenz in München. Und es musste abgebaut werden und die Seen mussten abgelassen werden, weil es der Königin Mutter Marie immer ins Schlafzimmer getropft hat. Ja.
Das ist ein Argument.
Und da waren auch Teppiche dahinter und Bilder, die man wechseln konnte mit Schwänen und Morgenland und so. Und in den Schachenhäusern, das ist ein Bergschloss vom Ludwig II. Oberhalb von Garmisch-Partenkirchen, also auch eins der großen Ziele, da ist immer noch sind Bilder, wie das damals ausgeschaut hat. Also von der damaligen Zeit, die der Ludwig machen hat lassen, von seiner Münchner Residenz hat er in die Bergresidenz auf 1800 Meter raufbringen lassen.
Also von uns aus hier der Appell an Herrn Söder, falls der diese Sendung jemals hören sollte, es gibt noch Ziele zu erreichen.
Ja, und das Schlimme ist ja, dieses Haus, dieses Glashaus, das ging nach Franken, wo unser bayerischer Ministerpräsident hier ist. Es wurde an eine fränkische Fabrik verkauft und ist dann im Krieg zerstört worden. Es war einfach eine Fabrikhalle dann. Das ist doch tragisch, oder?
Unwürdig, finde ich auch.
Ja. Von Oberbayern nach Franken, ja, also irgendwie schon.
Gut, wir prangern das hier offiziell an und jetzt darfst du weitermachen, Steffi.
Also ich hole uns jetzt mal ein bisschen von dem Märchentrip wieder runter. Ich habe auch, ich sage jetzt mal einen Spinner, aber vielleicht der ganz anderen Art mitgebracht. Und zwar möchte ich hier antreten mit dem Abschiedsmann. War ein Rentner, der hatte einfach keine Familie mehr. Der hatte halt mit der Alterseinsamkeit zu kämpfen. Und der hat sich an einen Kreisverkehr gestellt und hat angefangen zu winken gegen die Einsamkeit. Das heißt, der hat sich adrett angezogen, Brille, Haare nach hinten gegelt. Und das war so ein bisschen sein Schicksal. Schicksal, dass er gewinkt hat an dem Kreisverkehr und auf die Reaktionen der Leute gewartet hat. Und er ist so eine Art Symbolfigur geworden für Lissabon. Und auch die Fado-Legende Carlos do Carmo hat über ihn einen Song geschrieben. Später wurde dann eine Plakette für ihn an diesen Kreisverkehr als Erinnerung oder als Denkmal installiert, um daran an diesen wahren Gentleman, der den Kreisverkehr in einem menschlichen Maßstab verleiht hat, wiederzuspiegeln.
Verleiht hat?
Verleiht hat, ja.
Aber wieso heißt der jetzt Abschiedsmann? Nur weil er gewunken hat oder hat er immer Tschüss gesagt oder?
Nee, der hat halt einfach auf die Reaktion der Leute gewartet. Der hatte niemand mehr. Das war so seine Tagesaufgabe. Der hat da um die Ecke gewohnt und hat dann einfach sich das zur Aufgabe gemacht, den Leuten vom Kreisverkehr aus zuzuwinken. Und das hat er über mehrere Jahre gemacht und ist so ein bisschen zur Symbolfigur. Also die Leute wussten schon, wenn du zur Arbeit fährst oder zurück, dass da einer steht, der ihnen zuwinkt und der auf diese menschliche Reaktion des Gegenüber wartet. Gut, ich habe euch jetzt so ein bisschen runtergeholt, oder? Emotional.
Gibt es im Werdenfelser Land auch so Originale? Gibt es bestimmt, oder?
Es gibt einige Originale im Werdenfelser Land. Es sind Wilderer zum einen. Dann gibt es den Förster vom Silberwald zum Beispiel. Da weiß man auch, wo der gewohnt hat dann noch. Der Jäger von Fall ist bekannt natürlich. Der Ludwig II. Hat das Werdenfelser Land natürlich sehr, sehr geprägt. Und es sind auch einige große Filmdieben da gewesen, so 20er Jahre. Stummfilmzeit, vielleicht kennt der eine oder andere noch den Namen Henny Porten. Das war so Marlene Dietrich-Vorbild. Die erste Filmdiva ever überhaupt. Die hat da in der Stummfilmzeit große Bergfilme gedreht. Und als Statisten wurden die Burschen vor Ort hergenommen. Das waren ganz oft Wilderer, klar, arme Zeit, 20er Jahre. Und da gab es eine Geschichte, das sagt man ja heute noch, dass Gamsblut Gamsig macht, ja. Das Gamsig muss man sich jetzt selber denken, was das heißen könnte auf Bayerisch. Und diese echte Filmdiva, wo wirklich Scharen von Bewunderern kommen sind, völlig mondän muss man sich das vorstellen, die haben die belagert. Die ist dann mit einem von diesen Wilderern, Neff Beppi hat der geheißen, ist die dann losgezogen, um zu wildern, um eine frische Gams zu holen. Und dann sind sie dann zur Friederspitz gegangen, zur Friederalm. Und haben da tatsächlich eine Gams erlegt, gewildert natürlich. Und dann haben sie der guten Frau das frische Gamsblut zum Trinken gegeben, das gamsig macht. Wisst ihr, was passiert ist? Sie hat gespieben. Sie hat furchtbar gespieben auf das warme Gamsblut. Allerdings dann, sie waren ja zu zweit, also zwei Wilderer und die Dame, weil eine Gams ist relativ schwer am Rucksack runtertragen, ja. Und dann hat es aber nicht lang gedauert und sie hat sich eingesperrt mit einem Wilderer über 6 Stunden in der Friederalm und der andere hat warten müssen. Es hat also doch noch gewirkt mit dem Gamsigwerden.
Das raten wir jetzt den Zuhörern aber nicht, oder?
Also das ist kein Tipp von dir, Gamsblut.
Aber man kann sich die Friederalm nur anschauen.
Ah, okay.
Ja, guck mal, sie bringt hier ganz viele Programmpunkte unter in einer kleinen Geschichte.
Ja, das ist echt.
Das wird ganz hart für uns hier.
Ja, dann versuche ich jetzt mal mit meinen Elefanten zu punkten. Also, das finde ich nämlich, also mein absoluter Lieblingsfakt, das wusste ich nicht. Ich habe mal Bilder gesehen von schwimmenden Elefanten. Was ich aber nicht wusste, ist, dass Elefanten wirklich richtig, richtig gute Schwimmer sind. Und zwar gibt es Elefanten, die können bis zu 48 Kilometer am Stück im Meer schwimmen, erreichen dabei Geschwindigkeiten von bis zu 2 Stundenkilometern und die können sogar tauchen. Und die schwimmen meistens, das fand ich sehr, sehr lustig, da gibt es auch ein nettes Foto in dem Buch, wo nur noch der Rüssel rausguckt. Also die benutzen wirklich tatsächlich den Rüssel dann als Schnorchel, der Rest ist unter Wasser und dann benutzen die Füße als Paddel. Und was dahinter steht ist, dass es Da, wo das ist, ich glaube in Indien war es, gibt es halt mehrere Inseln, die halt nur übers Meer zu erreichen sind. Und die Elefanten mussten halt von Insel zu Insel, um da zu arbeiten, um da halt Holz zu transportieren und ähnliche Dinge. Aber die konnten die halt nicht mit dem Schiff dahin transportieren, weil die Schiffe einfach nicht stark genug waren, um ganzen Elefanten zu transportieren. Und dann haben die Elefantentreiber diese Elefanten, die eigentlich gerne schwimmen gehen, aber Angst vor Brandung und Wellen haben, halt so lange trainiert, bis die wirklich von diesen Inseln zu Inseln geschwommen sind. Und das, also ich hätte jetzt total Schiss, mich auf einen Elefanten zu setzen und im Meer mich von einer Insel zur anderen zu transportieren zu lassen. Aber es sind bei der Andamanenkette, das sind 204 Inseln im Indischen Ozean, da sind die auch richtig bekannt geworden und da gibt es auch ganz tolle Bilder von schwimmenden Elefanten. So. Da kann selbst König Ludwig nicht mithalten, finde ich.
Ja, der hat ja ein Schiff. Mit Elefant drauf wahrscheinlich.
Ludwig musste nicht auf Elefanten reiten. Ludwig hat einen Ponywagen erfunden, der berggängig war.
Natürlich hat er das.
Den hat er also tatsächlich selber konstruiert und erfunden, weil diese Schachenhäuser, wo ich zuerst erzählt habe, dieses Bergschloss, er kam nicht mehr rauf, er hat ziemliches Übergewicht gehabt, ja. Und er war ja wahnsinnig groß, der war fast 2 Meter groß und die Pferde konnten ihn nicht mehr tragen. Und deswegen musste er in einem Wagen fahren und der Wagen, der war eben berggängig für einen gut angelegten Weg und hat so einen tiefen Schwerpunkt gehabt, dass er darauf gezogen werden konnte. Also der hat sich auch nicht auf die Elefanten verlassen.
Ich glaube, deine Elefanten werden gerade degradiert.
Dieser Königsweg ist übrigens immer noch der normale Zugangsweg zu den Schachenschlössern, die man unbedingt gesehen haben müsste mit einem maurischen Salon, durch die, wo die Sonne reinfällt, durch Buntglasfenster, mitten in den Bergen. Vollkommen irres Erlebnis. Es wurde damals von Ludwig so Gelage gemacht, orientalische Feiern mit Opiumpfeifen. Und wenn man da reingeht und das Licht sieht, diese Spielereien, dieses Funkeln, dann meint man, man ist auch auf so einer Feier.
Ich glaube, das Krasse ist, unser Problem ist, wir haben keinen Ludwig. Oder hast du noch einen Elefant, der irgendwas in die Richtung kann?
Ich mache aber gleich eine Strichliste, wie viele Orte du hier eigentlich ins Rennen bringst.
111 wahrscheinlich.
Ja. Da kann man ja gar nicht mehr mithalten.
Ich hätte noch mehr. Das war eine schwere Auswahl von 111.
Okay, pass auf, wir machen das so. Wir beide gehen jetzt einen Kaffee trinken und du erzählst einfach noch eine halbe Stunde.
Na, das ist langweilig.
Okay, dann machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Rubrik hier.
Die nicht mit Mutti heißt, sondern mit Ludwig.
Mit Mutti.
Okay, Mats, du hast jetzt keinen Ludwig, aber du hast Dumbo oder einen anderen Elefanten. Was machst du mit deiner Mutti und Dumbo?
Also ich gehe mit Mutti und Dumbo in den Zoo und da besuchen wir Elefanten natürlich. Aber leider die, um die es mir jetzt geht, die gibt es leider nicht mehr. Und zwar der erste Kölsche Elefant im Kölner Zoo, der lebte nämlich noch im Haus für alle Fälle. Und zwar zusammen, und das ist jetzt quasi mit Mutti, mit einem schwarzen Zwergpferd. Was ich schon allein optisch sehr geil finde. Also ein Elefant und ein Zwergpferd. Und die beiden sind wohl richtig dicke Kumpels geworden. Weil damals hat der Elefant sich noch relativ frei im Zoo wohl bewegen können. Und dieses Zwergpferd ist immer mitgekommen. Also der ist nie alleine losgezogen. Der hat immer dieses Zwergpferd dabei gehabt. Und das war ein Zirkuspferd wohl. Und das konnte Kunststückchen vorführen. Und dann haben die beiden halt ihre Runden im Zoo gedreht, Kunststückchen vorgeführt. Und dass diese beiden unzertrennlichen Gesellen als Lohn für ihre Kunststückchen gerne mal einen Kölsch abgestaubt haben. Also der hat wohl tatsächlich Bier getrunken, der Elefant. Was ich jetzt bei einem Elefanten schon wieder sehr gefährlich finde. Also der Elefant im Porzellanladen und wenn der jetzt aber noch betrunken ist.
Ah, der braucht bestimmt eine Menge, bis der.
Ja, ich weiß ja nicht, wie gut der Elefant Alkohol verträgt. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn er sich mit dem Rüssel so und dann erstmal einen reinkippt und dann das Zwergpferd an der Seite, was dann immer so, wir schaffen das, kein Problem, er macht das immer so. Stelle ich mir schon gut vor.
Auf jeden Fall ein heißes Couple, würde ich sagen, die beiden.
Ja, König Ludwig hatte keine Elefanten, aber ein Zwergpferd, ein Pony-Express hast du gerade erzählt, ne?
Ja.
Er hatte einen Pony-Express und er hatte einige Lieblingspferde, die sind übrigens alle mit seinen Berghütten, die im Werdenfelser Land waren, verewigt. Immer ein Lieblingspferd vor der Almhütte und das findet man immer noch im Marstallmuseum in München.
Ja, was soll also, keine Chance, ey.
Ich würde sagen, ich mache direkt weiter, weil sonst kommt sie wieder mit einer neuen Geschichte. Ja,
dann müssen sie ausbremsen.
Ja. Ich weiß auch schon, dass König Ludwig wahrscheinlich die schönsten Bodenbeläge hatte und die tollsten Pflasterleger und dass ich jetzt mit meiner Pflasterlegerschule in Lissabon nicht so richtig gegen Ludwig, ja, ich sehe schon, sie macht sich bereit. Also, ich habe mir ausgesucht, die Pflasterlegerschule in Lissabon, da gibt es nämlich wunderschöne Bodenbeläge, wellenförmig oder auch mit großen orientalischen Ornamenten. Und irgendwann gab es ein bisschen das Problem, dass es keinen Nachwuchs gab, der diese Pflasterbeläge reparieren konnte oder auch neue machen konnte. Und das war so ein großes Sinnbild oder auch Symbol für Lissabon. Und dann wurde in den 80er Jahren extra eine Pflasterlegerschule gegründet, um die Juweliere der Bürgersteige auszubilden. Die konnten nicht wirklich viel Geld damit machen, aber haben eben diese ganzen Techniken wieder gelernt. Und was ich daran so schön fand, eben mit Mutti, war, dass diese Pflasterlegerschule eben auch eine Baumschule mit dabei hat und ein Café. Und wenn man möchte, kann man sich einem Stadtrundgang anschließen, wo man diese ganzen Bodenbeläge einfach mal vorgeführt und erklärt bekommt. Diese unterschiedlichen Muster und diese unterschiedlichen Techniken, wie man das verlegen kann. Und wer schon mal in Lissabon war, weiß, dass es, das ist wahrscheinlich bei uns überhaupt nicht erlaubt, aber wenn es da regnet auf den Steinen, wird es unglaublich glitschig und gefährlich, aber es ist halt wunderschön anzusehen und die meisten kennen so die Copacabana, das kennt man auch, diese wellenförmigen Bewegungen und genau so ist es eigentlich auch in Lissabon.
Gibt es einen Pflastersteig im Werdenfelser Land bestimmt, oder? Weil König Ludwig da einen Steig angelegt hat.
Und nee, viel älter. Eine viel ältere Straße, eine Römerstraße in Kleis. Die sieht man heute noch in dieser typischen Wagenbreite der Römer. Und die ist ziemlich steil den Berg rauf. Das ist der letzte erhaltene Rest einer echten Römerstraße nördlich der Alpen, weil die in Stein in den Felsen gehauen ist, ist immer noch total bekannt. Also echte gebaute Straße.
Natürlich.
Am Schluss will ich mal wissen, wie lang man ins Werdenfelser Land muss, also so als Einstiegsdroge. Was macht Sinn? Reicht schon ein Wochenende oder muss man gleich 10 Tage buchen?
Es reicht schon ein Wochenende. Für die allerersten Highlights.
Nochmal zu deinen Pflasterkollegen da. Wird das heute noch gemacht? Also machen die jetzt diese Schule nur, damit das Handwerk nicht stirbt oder wird es tatsächlich noch angewendet?
Natürlich wird es noch angewendet. Also die sind ja auf der einen Seite da, um die ganzen Reparaturen durchführen zu können. Also das Wissen darf ja nicht verloren gehen. Also man kennt es ja bei uns, die ganzen Innenstädte bekommen neue Bodenbeläge, was ja meistens dann kein Naturstein ist in Deutschland, sondern Betonpflaster. Und das ist halt super schade und sieht nicht wahnsinnig schön aus. Aber das, was die dort machen, das ist einfach schon fast Richtung Kunsthandwerk. Und ich meine, es werden ja auch neue Plätze geschaffen. Da gibt es auch einen ganz tollen großen Platz am Meer, den Plaza do Comercio. Der ist ja auch neu gemacht, der ist noch nicht so alt und wurde quasi neu gepflastert. Und da muss man dann auch dementsprechend mit der Technik drauf reagieren können, klar.
Okay, Astrid, welchen Weg König Ludwigs gehst du mit deiner Mutti oder mit deinem, wem auch immer?
Ich befürchte, mir fällt hier als allererstes was ein. Ja, ihr habt hier Omnia Bavariae abgekriegt sozusagen, ja, ganz Bayern. Weil wenn ihr sagt Ludwig und Bodenbeläge, da fällt mir meine Schwiegermutter ein. Und meine Schwiegermutter ist total begeistert von dem Parkettboden in Schloss Herrenchiemsee vom Ludwig, weil das ist so derartig fein auf Millimeter gemacht. So wünscht sie sich immer ihr Parkett zu Hause und es haut nie hin. Ja. Also wir hätten jetzt schon mal Schwiegermutter, Bodenbeläge und Ludwig. Aber wir wollten ja eigentlich lieber was mit Mutti machen. Ich würde es machen.
Siehste? Jetzt waren wir auch noch schnell in Herrenchiemsee. Ja. Wahnsinn.
Ja, und hier Bavaria, ja.
Wir machen das alles in die Shownotes, die 235 Orte, die wir erwähnen.
Ich würde was machen mit Mutti und den Kleinen. Und zwar würde ich auf die Kochelbergalm gehen. Das ist total spannend für die ganze Familie. Mutter, Schwiegermutter, alle packen wir mit ein. Und zwar ist die Kochelbergalm so ein Berggasthof. Da geben wir vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hin, ganz bequem. Und dann ist da ein riesengroßer Streichelzoo mit Geißen und Schafall, Horsen zum Streicheln für die Kinder. Und wenn man ein Stückchen weiter hinter geht, dann ist eine alte Quelle, die heißt St. Petersquelle. St. Petersbad im Walde hat es früher geheißen. Das ist in einem Bäderführer von 1506 das erste Mal erwähnt. Das ist eine Schwefelquelle und man findet die ganz leicht immer nur der Nase nachgehen. Das riecht so ein bisschen nach faulen Eiern. Ist heute kaum mehr bekannt. Das ist ganz verwunschen im Wald mit Moos überdeckt. Aber man sieht diese schöne Quellfassung noch. Und wenn man da eine Trinkkur macht, heißt das, dass es für Gelenke sehr, sehr gut ist. Also wer mal Mutti und Schwiegermutti hier auch noch verarztet. Und wenn jetzt der Ehemann noch überschüssige Kräfte haben sollte und die Kinder, ja, die haben ja immer überschüssige Kräfte, dann macht man noch eine kleine Runde durch die Partnachklamm, kann man direkt von dieser Alm aus losgehen. Wenn man schnell ist, kann man es auch machen, während Mutti noch Kaffee und Kuchen hat nach der Einkehr. Und die Partnachklamm ist eben auch so ein ganz wilder Durchbruch von der Partnach, geht ein ganz spannender Steig durch und da geht eine Runde eben über die Kochelbergalm wieder zurück. Könnte man alles in einem Aufwasch machen. Und alle wären glücklich.
Es waren jetzt schon wieder 3 Orte. Sie kriegt es immer wieder hin. Jede Runde.
Das war hart für dich, das Buch zu schreiben, oder? Du musstest auch immer diese extra Tipps seitlich noch mit einarbeiten.
Die Schwierigkeit an dem Buch war viel mehr, dass das ja auch sehr alpine Gegenden sind. Eben rauf bis auf 8051 Meter, habe ich gesagt. Das ist der Broad Peak in diesem Fall, wo Hermann Buhl, der große Bergsteiger, ja als erstes war. Und da ist der Gipfelwimpel, den er als Erstbesteiger dieses 8000ers dabei hatte und gehisst hat, der ist im Werdenfelser Land auf den Pürschlinghäusern zu sehen. Der ist ja immer noch ausgestellt. Und da überall hinzugehen, auf diese Berghütten und auf die Zugspitze 2962 Meter, wo eine Wetterwarte ist, die man besuchen kann, und das Münchner Haus, Deutschlands höchstes Haus und so. Diese ganzen abgelegenen Gegenden, da muss man auf das Wetter achten. Da muss man schauen, man kann in manchen Sachen nur im Sommer hingehen. Im Winter, manche Sachen aber nur im Winter. Das Dammkar, dieses Freeride-Paradies, kann man nur im Winter gehen, aber nur, wenn die Lawinenlage okay ist. Also das war ein bisschen, weil es eben so viel Outdoor ist. Ja. Das hat sich gezogen und es war dann auch anstrengend, da raufzugehen. Ich bin teilweise mit Tourenski unterwegs gewesen, teilweise aber auch mit dem Kanu zur Insel Wörth am Staffelsee. Ich war unterwegs mit dem Schlitten, ich bin mit der Zugspitzbahn gefahren, natürlich sehr viel zu Fuß gegangen und das hat einfach auch Kondition gebracht eigentlich.
Das heißt, dein Buch ist eigentlich auch für sehr viele Leute, die Outdoor-Sport machen oder Lust haben auf Outdoor und dann gleichzeitig auch noch Kultur erleben wollen, oder?
Ja, das ist eigentlich das Spannende am Werdenfelser Land, dass es der Zusammenspiel ist von Kultur und Natur. Wir haben so viele große Literaten da, Horvath zum Beispiel, ja, Ödem vom Horvath, der in Murnau war. Da gibt es diese italienische Nacht, man weiß, wo das alles stattgefunden hat, wo der war, wo der gewirkt hat, Gabriele Münter, Kandinsky, das Münterhaus. Die ganzen Bilder, die Gabriele Münter gemalt hat, die sieht man vor sich, man kann das vergleichen von dem Bild zu echt. Erich Kästner, der in Garmisch so gerne war und der gewandert ist, kennt ihr vielleicht das doppelte Lottchen? Da wandert doch das Lottchen mit seiner Mama von Garmisch aus nach Ehrwald und dann kommen sie an den Eibseeblick und dann sagt das doppelte Lottchen, es war ja die Luisa in dem Fall, die sagt dann, das sieht aus, als ob der liebe Gott einfach mal so hingespuckt hätte. Und diesen Ort gibt's immer noch. Da war eben der Erich Kästner und hat es so gesehen. Wir haben den Eibsee mit den Inseln, wo Richard Strauss Capriccio komponiert hat. Ja, dieser Ort ist da. Oder in der Altlacher Hochhütte, da hat Richard Wagner Parsifal komponiert. Also diese Orte, die da sind, Natur und Kultur zusammen, das ist total irre. Also ich glaube nicht, dass man es in dieser geballten Gedrängtheit woanders noch findet. Und das Ganze vor grünen Almwiesen und sanften Hügeln, wunderschönen warmen Bergseen und Moorseen, wo man schon im Mai jetzt baden kann, ja, auf 600 Meter Tiefe. Aber dann auch der einzige Gletscher Deutschlands. Es gibt nur noch einen Gletscher, das ist der Höllentalgletscher, der eben noch das Nährgebiet und das Zehrgebiet hat. Wir haben alles da. Es ist eine irre Kulisse und ganz, ganz viel Kultur.
Braucht ihr mich noch? Sonst
braucht ihr mich noch?
Ihr dürft mir heute nicht den Schwärmer bringen, das ist ganz schlimm.
Aber ja, wir merken, dir darf man keine Steilvorlage geben.
Aber interessant finde ich, dass der Bayer oder der Werdenfelser, die Werdenfelserin von 600 Meter tief spricht. Also was ja für einen Flachländer schon hoch ist, aber... Komm, wir machen die letzte Rubrik hier, sonst wären wir überhaupt nicht mehr fertig hier.
Lecker.
Okay, die letzte Runde und Astrid, du bist eh schon gerade so schön dabei, dann mach einfach weiter. Was sind deine 140.000 lecker im Werdenfelser Land?
Ja, ich darf hier nur eines sagen. Gell? Das ist natürlich jetzt ganz, ganz schwierig, aber da würde ich sagen, das
hältst du dich ja auch hervorragend dran die ganze Zeit, merkt man.
Also auf die eine Frage habe ich immer nur eine Antwort gegeben, dass ich noch was nebenbei sage. Das ist ganz was anderes. Das sind eure Steilvorlagen, da kann ich nichts dafür. Also da bin ich völlig unschuldig.
Ich sage nichts mehr.
Das Lieblingsverspeisungsidee, das wären die Wildspezialitäten auf der Auhütten bei Wallgau. Und zwar ist die Auhütten in der Isarau gelegen. Da geht man von Wallgau aus nur über die Isarbrücke und dann so eine Viertelstunde durch eine wirklich wunderschöne Isarau. Und die wird bewirtschaftet immer vor und nach der Hauptalmsaison, also von Muttertag bis Mitte Juni und dann von Anfang September bis Kirchweih. Kirchweih ist immer der dritte Sonntag im Oktober. Und dann zwischendrin sind sie eben auf der Hochalm. Ja. Das ist ein Niederleger, wo eben, bevor man rauf kann im Berg, das Viech unten gehalten wird. Und die Wirtsleute oder Almleute sind auch Jäger. Das heißt, die haben Gamsen, die haben Reh und Hirschen im Angebot, verarbeiten das und dann gibt's Wuidwürstel und Wuidknacker und ein Greichertswuid, ein Hirschschinken, ein Gamsschinken. Und dazu machen die ein ganz, ganz hervorragendes Holzofenbrot. Das wird mit dem Sauerteig jeden Tag frisch angesetzt und rausbacher. Also ausgesprochen geschmackig, das schmeckt so gut, da kann man sich direkt reinsetzen. Die haben ein Almladel auch dabei, also einen kleinen Almladen zum Einkaufen. Muss man manchmal übersetzen, weil Untertitel ist ja schwierig, gell? Nein, diese Wildspezialitäten, die mag ich also wahnsinnig gern. Kann man wirklich auch zu Fuß hingehen, kann man mit dem Kinderwagen hingehen, kann man auch mit kleinen Kindern, sobald schon ein bisschen so dapseln können, so eineinhalb, zwei Jahre, geht ganz, ganz gut vom Parkplatz im Wallgau aus. Und eben einmal im Frühsommer und einmal im Spätsommer kann man das genießen.
Also ich habe jetzt schon Hunger.
Ich bin ja kein so Wildfan, muss ich leider gestehen. Also ich mag bayerisches Essen, ich mag es auch deftig, aber wild ist irgendwie nicht so ganz meins.
Keine Gams.
Ja, Gamsblut.
Da kann man vielleicht auch die fragen, ob sie frisch Gamsblut haben zum Ausprobieren. Jetzt fällt es mir gerade ein.
Also ich muss sagen, die Getränkeauswahl in Bayern, ich dachte immer, das wäre das Bierland. Aber was hatten wir jetzt? Gamsblut und Schwefelquelle. Also, aber essenstechnisch klingt das alles super. Vor allem, also ich bin ja ein großer Freund von frisch gebackenem Brot. Bin auch gespannt, ob es nochmal das Buch 111 Brote gibt, die man gegessen haben muss.
Die man gebacken haben muss, genau.
Brote ja. Hätte ich auch was. Wir hätten noch einen Gewinner vom Bayerischen Brotpreis. Das ist die Bäckerei Neuner in Oberau. Herausragendes Brot, auch Semmelspezialitäten. Müsste man unbedingt einkehren, wenn man so ein Brotfan ist. So, jetzt höre ich auf.
Wir kommen eh vorbei. Also ich glaube, hast du schon gecasht. Ja. Das ist das total fiese hier.
Okay, kriegen wir noch was zu trinken, Steffi? Oder geht es jetzt nur, geht's bei dir auch mit Essen weiter?
Nee, bei mir gibt es noch was zu trinken. Also ich habe auch lang überlegt, was ich nehmen soll. Ich mache es jetzt mal so wie du. Weil es gibt am Techo entlang so einen schönen Radweg. Und da sind lauter so Foodtrucks, wo man dann einfach Sachen essen kann. Das fand ich schon ziemlich gut, weil man eine tolle Kombi hat. Aber nein, ich habe mich für was anderes entschieden. Shijinya.
Shijinya, das klingt nach einem japanischen Sake.
Nee, das ist ein Kirschlikör. Das ist so ein ganz traditionelles Getränk aus Lissabon und soll so ein bisschen, hat 18% und soll so schmecken wie das Innere von einem Mancherie. Und das Tolle daran ist, man kann es eben in kleinen Gläsern bestellen, einmal mit Kirsche drin oder auch ohne. Und da wird eben als Punkt empfohlen die Shijinya Ruby, eine Bar, wo man eigentlich mit Arbeitern und Leuten vor Ort eigentlich so ein bisschen People-Watching betreiben kann. Und im Hintergrund sind diese tollen Azulejos, diese Fliesen, diese blau-weißen, wo ein bisschen erklärt wird, wie dieses Getränk eben hergestellt wird. Von der Ernte bis zur Verarbeitung kann man eben in diese Bar gehen und dieses Originalgetränk, wer es nicht aushält und kein Mancherie mag, kann auch was Alternatives bestellen. Aber ich glaube, das steht so ein bisschen für Lissabon, dieses Getränk. Deswegen habe ich es ausgewählt.
Ja, aber die Praline hat nicht diese Sendung gesponsert. Das müssen wir nochmal ganz klar sagen.
Ja.
Es gibt auch ganz viele tolle andere Pralinen, die nicht nach Kirsche schmecken.
Ja, aber das ist die einzige, die mir geschmacklich einfällt, was irgendwie ähnlich sein könnte.
Diese bekannte Praline kann ich nicht mehr leiden, seitdem sie es mir einmal im Rucksack zerdatscht hat. Es ist dann alles ausgelaufen und alles war dermaßen voller Papp und es hat gestunken 3 Tage lang nach diesem Alkohol-Kirschzeug. Nie, nie wieder packe ich die in einen Rucksack ein. Wah.
Aber es findet der Abnehmer. Also ich glaube, dass ich ein paar von den Hörern auf jeden Fall mitnehmen kann mit diesem Getränk.
Also bestimmt.
Also euch vielleicht nicht, aber ich hoffe, dass jemand da draußen...
Aber wie heißt denn dieser, seitdem du es erzählt hast, denke ich die ganze Zeit, es gibt in Bayern, gibt es doch so einen Schnaps, den irgendwie so...
Ein Enzian. Ein Enzian gibt es, ja. Der wird in Bayern vor allem am Fundensee gestochen. Man nimmt da die Wurzeln dazu. Wir haben im Werdenfelser Land nicht so viel Enzian, als dass man Stecher kantert. Das müssen große Vorkommen sein, eben weil er so selten ist. Er steht unter Naturschutz. Es darf wirklich nur lizenziert einer sein, der genau weiß, wie man stechern muss, dass die Pflanze das überlebt und nach 7 Jahren wieder beerntet werden kann. Und das Ganze wird bei uns in Bayern nur eben auf der Fundenseealm im Berchtesgadener Land gemacht, wo eine Brennerei das exklusiv sticht. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wie schmeckt der? Hast du ihn mal probiert?
Ja, ich mag eigentlich überhaupt keinen Schnaps. Ich finde das immer so scharf im Mund. Aber der Enzian-Schnaps, der hat was anderes. Der hat so eine erdige Komponente. Das ist also nicht dieses Stechen scharfe, wie man es bei so einem Obstler oder sowas kennt, sondern das schmeckt eher erdig, das ist runder. Manche Leute mögen es gar nicht, weil sie sagen, das ist zu erdig und das schmeckt ja, wie wenn man eine Erdenneidung hätte eben. Aber ich finde ihn gar nicht schlecht für die Verdauung. Also da ist er schon ganz angenehm. Ich darf man allerdings nie so bestellen, wie andere Leute sagen, trinken wir Schnapsal. Das ist jetzt nicht mein Geschmack. Da die lieber einen Prosecco nehmen. Also ein gut Münchner Prosecco. Ja? So.
Natürlich.
Ja, Mats, jetzt mal sehen, ob du noch irgendwas mit lecker hier.
Ja, ihr werdet überrascht sein, was ich jetzt hier raushaue, weil ich habe es natürlich immer ein bisschen schwieriger und jetzt denken wahrscheinlich alle, okay, ich hatte ja schon den Kölsch trinkenden Elefanten. Was kommt jetzt? Aber, liebe Freunde des Kaffeegenusses, ich habe ja im Teasing schon angekündigt, dass Elefanten einen sehr milden Kaffee servieren können. Es gibt Elefantenkot-Kaffee. Also. Kaffee aus Elefantenkacke, um es mal zu untertiteln.
Das hast du jetzt aber nett angepriesen. Ich habe schon richtig Lust, einen zu probieren.
Ja, aber probieren ist so eine Sache, weil die Tasse kostet 39 Euro. Eine Tasse Elefantenkot-Kaffee kostet 39 Euro in Thailand. Das Interessante ist, also das ist halt nur halb so eklig, wie es jetzt erstmal klingt.
Klar.
Ja komm, Gamsblut trinken ist natürlich viel besser. Die füttern dem Elefanten Kaffeebohnen und der kriegt für 1 Kilogramm Kaffee, was man nachher rauskriegt, kriegt der 33 Kilo Kaffeebohnen verfüttert. Die isst der mit und die werden dann nachher aus dem Kot herausgesammelt und dann werden die gereinigt und geröstet und die Magensäure des Elefanten zersetzt die Bitterstoffe. Das heißt, das ist ein sehr, sehr milder Kaffee und der muss sehr, sehr lecker schmecken. Also ich konnte es mir noch nicht leisten. Ich weiß auch nicht, wo man den hier irgendwo trinken kann. Obwohl ich die Bestellung schon gut finde. Ich hätte gern ein Enzian, ein Kirschlikör und 2 Tassen Elefantenkot-Kaffee.
Eine brillante Runde dieses Mal.
Ja, ich glaube, ich bleibe doch lieber beim Prosecco und einem Weißbier.
Ja, aber er ist doch so mild, der Kaffee. Verdammt. Na gut, ich sehe schon, mit Elefantenkot kann ich ja auch keinen reißen. Ich habe aber eh das Gefühl, wir haben hier...
Also wir müssen eigentlich heute gar nicht abstimmen, weil Astrid, du hast ein Feuerwerk der Programmpunkte abgeliefert und du hattest mich wirklich schon bei den Sojernhäusern oder wie hießen die ersten?
Sojernhäuser.
Ja, also.
Okay, ich fasse aber trotzdem nochmal zusammen, damit wir, und wenn es nur pro forma ist, noch eine Abstimmung hinkriegen. Also, wer hat gewonnen? Ist es der Kölsch trinkende Taucherelefant oder die Pflasterjuweliere auf Kirschlikör? Oder der völlig gamsig gewordene König Ludwig auf seinem Wikingerschiff. Wer legt los? Wer möchte die erste Stimme abgeben? Sollen wir Astrid? Dann können wir beide einfach sagen, sie hat gewonnen. Und
ja,
dann,
genau. Ja. Astrid, ja. Wem möchtest du deine Stimme geben? Du kannst sie dir auch
kannst
selbst
geben.
Kannst
du auch selber
geben.
Also ihr habt es total schön gemacht und ich finde es echt tapfer von euch, dass ihr gegen uns Bayern antreten seid. Also das muss man eigentlich einmal lassen. Also als Nordlichter so... Nee, das gibt einen Ehrenpunkt irgendwo.
Aber für wen? Muss ich für einen von uns beiden dann entscheiden?
Oh, dann gebe ich den 111 Orten im Werdenfelser Land.
Sie hat sich selber gewählt. Sie hat sich eiskalt
sie
selber
ist
gewählt.
So krass. Ich glaube, wir müssen sie irgendwann nochmal einladen, weil das geht eigentlich gar nicht.
Ja, wir haben ja schon Anfragen oder beziehungsweise wir haben ja schon Kommentare bekommen, dass immer der Gast bei uns gewinnt.
Ja.
Bis auf ein einziges Mal, glaube ich.
Wir, ja.
Da hatten wir einen Unentschieden. Aber heute.
Ist es so klar?
Ja, an alle Hörer da draußen, was sollen wir denn machen?
Fahrt nach Bayern.
Ja, schreibt uns, wie wir gegen diese Frau gewinnen können. Dann versuchen wir es nochmal. Aber so haben wir keine Chance. Ja. Und damit haben wir einen eindeutigen Gewinner, oder?
Ja.
Dann gibt's jetzt.
Herzlichen Glückwunsch.
Ah, danke schön. Ja! Ich glaube, da mag ich jetzt mal gleich ein Prosecco aufmachen.
Okay, wir gehen dann gleich zum Kirschlikör oder zum Weizen über. Wie immer gibt es auch die schönsten 3000 Orte, wird Astrid uns mit PDF, mit einer Tour, mit ein paar Extra-Tipps noch hinterlegen. Die gibt es als PDF zum Download bei den Shownotes. Dafür braucht ihr natürlich, um damit loszuziehen, wenn ihr es ausgedruckt habt, das Buch. Das bekommt ihr idealerweise bei eurem lokalen Buchhändler oder, wenn ihr es bestellen wollt, einfach direkt beim Emons Verlag. Oder, was können wir noch machen?
Wenn ihr die Bücher gewinnen wollt, dann schreibt uns doch eure Tipps aus Lissabon, weitere Elefantenfakten oder wenn ihr noch irgendwas wisst aus dem Werdenfelser Land, damit in die Kommentarleiste. Andere Frage, hast du gerade noch irgendwelche weiteren Projekte am Laufen oder hast du wieder ein Buch geschrieben? Wie sieht es gerade bei dir aus?
Ja, in diesem Sommer kommen jetzt von mir im Emons Verlag noch die 111 besonderen Almen und Hütten in Oberbayern raus. Und da haben wir so besondere Highlights, dass wir aufklären, warum das heißt, auf der Alm, da gibt es keine Sünd.
Oh, da bin ich jetzt schon gespannt.
Ja, ich kann es euch auch verraten. Das Ganze ist vom Karl May, also dieser Winnetou-Karl May, ja. Der war nämlich in den bayerischen Bergen unterwegs und war auf einer Alm über Berchtesgaden, über dem Königssee und hat da einer Sennerin eine Ballade in den Mund gelegt und hat eben gedichtet den Refrain auf der Alm, da gibt's keine Sünd.
Wow.
Es stammt von Karl May aus den bayerischen Bergen und ist eine Ballade. Und das besuchen wir.
Dann nehmen wir demnächst laden wir dich nochmal ein mit den Almen. Dann haben wir zwar auch wieder keine Chance, aber...
Wir müssen uns krasser vorbereiten oder uns noch irgendwie härtere Gegentitel raussuchen.
Ja, aber ich glaube...
Also Leute, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, mit welchen Städten wir auch gegen Almhütten antreten können,
schreibt uns. Genau. Ansonsten abonniert unseren Podcast, liked ihn, nehmt ihn mit in den Zoo und spielt ihn den Elefanten vor, hört ihn zum Kirschlikör oder in den Bergen im Werdenfelser Land. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, da geht es um 111 Zahlen, die mit 1 anfangen, unser Ratgeber fürs Homeschooling oder was wahrscheinlicher ist, einfach wieder andere 111er Bücher und wir versuchen dann auch tatsächlich mal gegen den Autor zu gewinnen, das muss ja irgendwann mal möglich sein.
Wir werden einen Durchbruch erreichen.
Und bis dahin, niemals vergessen, 100 Orte sind 11 zu wenig. Macht's gut, ciao.
Tschüss.
Ciao.
111 Orte, der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion, Audiotextur.